Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Über Messenger-Dienste wie Telegram kann man nicht nur seine Verabredungen für den nächsten Abend, sondern auch Massenproteste gegen die Regierung organisieren. Zu sehen gerade in Belarus. In Ungarn wirft unterdessen eine letzte Bastion der freien Presse das Handtuch. Und US-Präsident Donald Trump, der bei Medien immer mehr auf Granit beißt, wendet sich nun lieber einem historischen Stein zu. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Vernetzt euch. Mit dieser Forderung wurde die tunesische Bloggerin Lina Ben Meheni bekannt. Anfang 2011 hat sie in Tunesien mit zur Revolution aufgerufen. Und Blogs und Vernetzung im Internet spielen seither eine immer größere Rolle, und zwar weltweit, wenn es um Demonstrationen, Protest und sogar den Sturz eines ganzen Regimes geht. Beobachten kann man das aktuell in Belarus. Seit der mutmaßlich manipulierten Präsidentschaftswahl gehen dort Tausende auf die Straße und protestieren gegen eine neue Amtszeit des Langzeitpräsidenten Alexander Lukaschenko. Organisiert werden Demonstrationen auch über das Internet und über Messenger-Dienste wie Telegram. Eine besondere Rolle spielt der Telegram-Kanal Nechta Live. Sein Betreiber, der Blogger Stjepan Putilo, ist bereits vor Jahren auch aus Sorge um seine Sicherheit ins Ausland gegangen, nach Warschau in Polen. Sprechen wir jetzt drüber mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Zunächst einmal zu Nechta Live selbst. Was für ein Kanal ist das, der da bei Telegram betrieben wird, und welche Informationen werden dort geteilt?
Ja, dieser Kanal hat verschiedene Funktionen. Zum einen gibt es dort Aufrufe, zum Beispiel zu Demonstrationen oder wie zuletzt zum Generalstreik. Und zum anderen gibt es da auch Informationen, die in der Regel das abbilden, was gerade, also vor ganz kurzem, irgendwo in Belarus passiert ist. Meistens ist das ein Foto dann oder ein Video, und dazu gibt es einen kurzen Text, der erklärt, was man da sieht und der auch sagt, wo das gerade stattgefunden hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Moment meinen Telegram- oder Telegram-Kanal öffne, dann sehe ich da ein Foto von einer Möbelfabrik in einer kleineren Stadt bei Minsk und davor die Mitarbeiter, wie sie in einer Reihe stehen, die da offenbar streiken, und dazu dann der Text: Maladjetschno, so heißt die Kleinstadt, die Zeit für den Wandel ist gekommen. Das ist vor 20 Minuten eingestellt worden und, wie man hier sieht, schon fast 330.000 Mal gesehen worden. Weiter unten dann ein Video aus Minsk. Eine Autokolonne auf dem Hauptprospekt, die Autos hupen, zeigen also ihre Solidarität mit den Protesten. Man hört es auch ein bisschen. Das ist also auf der einen Seite eine Art von Journalismus, ein Journalismus, der bewusst nicht objektiv ist, und auf der anderen Seite eine Unterstützungsplattform für die Protestierenden mit inzwischen 1,7 Millionen Abonnenten. Eine enorme Zahl bei 9 Millionen Einwohnern in Belarus.
Wie wichtig ist denn genau dieser Kanal, Nechta Live, für die Proteste in Belarus? Welche Bedeutung hat er?
Er hat sich zum wichtigsten Informationsmedium entwickelt, einerseits, und auch zum wichtigsten Instrument andererseits, mit dem sich die Protestierenden koordinieren. Denn diesem Informationskanal sind auch noch etliche Chatkanäle zugeordnet, teilweise auch mit bis zu 100.000 Mitgliedern für verschiedene Regionen des Landes. Und dieser Kanal funktioniert eben auch trotz der Internetblockade, die immer wieder verhängt worden ist in Belarus. Allerdings manchmal mit schlechter Qualität, aber eben so, dass die Menschen zwar nicht diese Fotos und Videos häufig sehen können in Belarus selbst, aber zumindest die Texte lesen können, die dazu veröffentlicht werden.
Von Blockaden und Störungen ist ja auch der WhatsApp-Messenger-Dienst betroffen. Warum trifft das ausgerechnet Telegram nicht?
Ja, das liegt daran, wie dieser Messenger-Dienst technisch gestaltet ist. Er bietet eine End-zu-End-Verschlüsselung. Das heißt, es ist nicht nachvollziehbar, von wem die Nachricht gesendet worden ist. Man kann die Nachricht auch nur beim Sender und beim Absender sehen. Es war ja auch in Russland so, dass man jahrelang versucht hat, das zu unterbinden, Telegram zu verbieten, aber das eben nicht gelungen ist. Man ist damit gescheitert und musste das auch letztendlich aufgeben vor wenigen Monaten.
In so einer politisch aufgeladenen Situation interessiert natürlich besonders, wer hinter dem Kanal steckt. Der Blogger Stjepan Putilo hat ihn gegründet. Was wissen wir bislang über ihn?
Er hat schon als Schüler Videos gepostet auf YouTube, die kritisch gegenüber Präsident Alexander Lukaschenko waren. Das waren Spottlieder, zum Beispiel bei der Wahl vor 5 Jahren. Da hatte Lukaschenko mit einem abgefahrenen Autoreifen verglichen und hat damals schon Probleme bekommen mit Sicherheitskräften, die ihn besucht haben als Schüler. Er ist dann zum Studium nach Warschau, nach Polen gegangen, wo es ja auch Stipendien gibt, speziell für junge Menschen aus Belarus. Und die hat er diesen YouTube-Kanal weiterentwickelt. Richtig bekannt wurde er dann im vergangenen Jahr mit einem kritischen Film über 25 Jahre Lukaschenko. Das war so eine Zusammenstellung von weitgehend bekannten Material, aber eben auch in einer Form, die junge Leute besonders angesprochen hat. Und Anfang dieses Jahres hat er dann beschlossen, auch tagesaktuell zu arbeiten.
Betreibt er den Kanal denn als Einzelperson oder hat er noch weitere Unterstützung von einem Team oder sogar von Akteuren aus dem Ausland?
Er hat inzwischen ein Redaktionsteam zusammengestellt hier in Warschau. Das sind 4 Personen. Bekannt ist noch der Name des Chefredakteurs Roman Protasevich. Und diese Redaktion bekommt eben eine Flut von Nachrichten von Nutzern aus Belarus zurzeit. Vor allem nachts sollen das hunderte Nachrichten pro Minute sein, wie der Chefredakteur erklärt hat. Und die werden dann eben zur Aussendung des Telegram-Kanals verarbeitet. Es wird wohl auch versucht, diese Nachrichten zu überprüfen, aber das ist natürlich äußerst schwierig bei dieser Masse an Informationen. Deswegen gibt es auch Kritik von belarussischen Journalisten, auch von regimefremden belarussischen Journalisten, die sagen, diese Arbeitsweise ist nicht seriös, da werden auch viele Fehlinformationen verbreitet.
Und die Finanzierung, wo kommt die her?
Ja, Njechta gibt an, dass er sich aus Spenden finanziert. Mir scheint das auch glaubwürdig zu sein, denn die Belarussen spenden tatsächlich für Projekte, die oppositionell sind. Das hat man in den letzten Tagen auch gesehen, wo über 500.000 Euro sehr schnell zusammengekommen ist für die Verletzten bei den Kämpfen mit der Polizei. Und wirklich teuer ist das ja auch nicht, was der Njechta da macht, weil die Hauptarbeit eben von den Menschen in Belarus selbst übernommen wird, die die Informationen, die Bilder, die Filme schicken.
Mich würde noch interessieren, ob es weitere Kanäle gibt. Ist Telegram so bedeutsam und Njechta live oder gibt es auch noch andere Messenger-Dienste oder Internetblogs, Seiten, die für die Organisation der Proteste besonders wichtig sind?
Es gibt noch einige andere Kanäle, auch vor allem auf Telegram, die allerdings weniger Abonnenten haben. Einer dieser Kanäle heißt Basta, ein anderer Otchisleno. Aber Njechta hat sich tatsächlich in den vergangenen Wochen zur wichtigsten Quelle für die Protestierenden entwickelt.
Unser Korrespondent Florian Kellermann in Warschau. Vielen Dank für die Informationen. Gerade von autokratischen Regimen wird Informationsaustausch und freie Berichterstattung gerne mal reguliert und eingeschränkt. Das passiert aber nicht nur irgendwo im weit entfernten Ausland, sondern auch mitten in der EU, in Ungarn zum Beispiel. Seit Viktor Orban und seine Fidesz-Partei 2010 an die Regierung gekommen sind, haben sie Ungarns Medienlandschaft Schritt für Schritt unter ihre Kontrolle gebracht. Unabhängige Berichterstattung gibt es immer weniger und deswegen hat es auch für erhebliches Aufsehen gesorgt, als nun auch noch die komplette Redaktion des reichwertenstärksten Online-Portals des Landes, Index, zurückgetreten ist. Eine der letzten unabhängigeren Bastionen der ungarischen Medienlandschaft. Stefan Oschwart berichtet.
Auf dem Online-Portal 24.hu ist immer noch das Handy-Video zu sehen. Index-Chefredakteur Sobol Stuhl berichtet mit den Tränen kämpfend, wie ihm Schweigegeld angeboten und er gefeuert wurde. Die Redaktion, fast 100 Redakteure, trat geschlossen zurück. Etwas Neues soll kommen, haben sie auf Facebook angekündigt. Was? Keiner weiß es. Mit bis zu 2 Millionen Nutzern war Index das reichweitenstärkste Online-Medium Ungarns und Regierungschef Viktor Orban ein Dorn im Auge. Einer Fake-News-Fabrik gebe er keine Interviews, sagte der Premier dem Index-Reporter. Das ist normal in Ungarn und eines der Probleme, mit denen unabhängige Medien zu kämpfen haben, berichtet Gergely Márton vom Wochenmagazin Magazin HVG.
Wir haben große Probleme, Interviews zu kriegen. Wir haben große Probleme, Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Das gehört zum asymmetrischen Kriegsführung. Wir wissen, dass wir beide Seiten einer Geschichte zeigen sollen. Wir versuchen, das auch zu liefern. Sie geben uns keine Antwort. Bringen wir die Geschichte trotzdem? Wird gesagt, dass wir sie nicht gefragt haben.
Informanten und Gesprächspartner würden auch immer vorsichtiger, zumal während der Corona-Pandemie der Fake-News-Paragraph verschärft wurde, erzählt Csaba Lukács, Blattchef der Wochenzeitung Magyar Hang, gegründet von ehemaligen Redakteuren einer konservativen Tageszeitung, die 2017 auf Regierungslinie gebracht worden war. Magyar Hang liefert viele Reportagen aus der Provinz, gedruckt werden die 20.000 Exemplare in Bratislava. Das Blatt halten vor allem die Leser am Leben. Den Anzeigenmarkt kontrolliert zumindest 60% der Staat, sagt er. Und die Wirtschaftstreibenden überlegen es sich 100-mal, ob sie Anzeigen in unabhängigen Medien schalten, weil sie Angst haben, dass die Regierung sie dafür bestraft. Ich habe zum Beispiel mit einem deutschen Autobauer verhandelt, der sagte, seine Produkte passten perfekt zu unseren Lesern, aber da die Regierung den Neubau einer neuen Fabrik fördert, wolle man nichts riskieren. Also, man sieht bei den Wirtschaftsleuten eine Art Selbstzensur oder einen klaren Geschäftssinn. Mit diesen Problemen kämpfen alle unabhängigen Medien in Ungarn. Lukács vergleicht deshalb die Arbeitsbedingungen der Redakteure mit der Holzklasse im Billigflieger. Seine 30 Redakteure verdienen gerade mal 700 Euro netto. Mit dem Rücktritt der Redaktion des reichweitenstarken Indexportals verlieren sie auch einen Verstärker für ihre eigenen Recherchen, sagt der Magyar Hang-Gründer. Index war gut dafür, 1 Million Menschen die Ergebnisse der Recherchen von kleinen Investigativeinheiten zu zeigen. Etwa von Direkt 36 und Adlazo, die unter anderem seit Jahren die Geschäfte von Orbán-Günstlingen und seiner Familie untersuchen. Index gibt es zwar noch, die Redaktion erfüllt noch bis Ende August ihre Verträge. Danach gibt es nur noch eine Indexhülle. Ähnlich wie es mit der konservativen Zeitung Magyar Nemzet 2017 geschah. Nach Index gibt es noch einige unabhängige Medien in Ungarn, aber ihr Radius schrumpft. Kein Wunder, meint Zsolt Kerner, Redakteur des Online-Portals 24.2. Die Regierung teile in Freund und Feind ein. Ganz einfach, sie begreifen nicht, dass jemand einfach nur seinen Job als Journalist machen will und unter keinem politischen Einfluss steht. Deshalb glauben sie, dass der Kampf gegen unabhängige Medien so legitim ist wie der gegen politische Parteien. Das ist schlecht für die Pressefreiheit in Ungarn. Die Medienvielfalt nimmt ab, die Pressefreiheit auch. Im Index von Reporter ohne Grenzen sagte Ungarn in den letzten 10 Jahren von Platz 23 auf 89.
Stefan Oschwart über den dramatischen Abfall der Pressefreiheit in Ungarn. US-Präsident Donald Trump hat es nicht leicht mit den Medien. Und die Medien haben es nicht leicht mit Trump. Warum also nicht auf ein ganz altes Medium ausweichen? Die Büste, das Denkmal, den gemeißelten Fels. Mount Rushmore beherbergt das Antlitz vieler historischer US-Präsidenten. Angeblich möchte nun auch Trump dazugehören und sich, laut New York Times, dort für immer verewigen lassen. Der Präsident dementiert und Arno Orzesek kommentiert in seiner Glosse.
Es könnte gut sein, dass der nächste US-Präsident nicht Donald Trump heißt. Und natürlich gibt es viele, die das, sagen wir mal, gar nicht so schlimm fänden. Aber mit ein bisschen Empathie für den älteren Herrn im Weißen Haus versteht man durchaus, warum er sich, wie die New York Times berichtete, gern am Mount Rushmore verewigt sehe, dort oben neben Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln. Die findet Trump nämlich toll und praktisch nur sich selbst noch toller. Es wäre insofern eine echte Win-Win-Situation für die patriotische US-Denkmalkultur. Soweit typisch Trump. Sollte man meinen. Doch Trump hat brüsk dementiert und auf Facebook sein Know-how als Medienkritiker ausgespielt. Das mit dem Mount Rushmore, sein Fake News der gescheiterten New York Times und der schlecht bewerteten CNN. Andererseits, so Trumps treuherziger Nachsatz, klingt es nach einer guten Idee für mich. Nun wollen wir hier niemandem vorschreiben, Trump mehr zu glauben als der New York Times oder umgekehrt, wohl aber nachvollziehen, warum der ältere Herr stärker denn je an den Medien verzweifelt. Allein sein zerrüttetes Verhältnis zu Fox News. Lange war es die große Liebe, aber dann haben ihn die Journalisten Mark Siegel und Chris Wallace vor einigen Wochen infam vorgeführt. Im Siegel-Interview durfte Trump 6 ungeschnittene Minuten lang vor sich hin bramarbasieren, um sich von Joe Biden, der selbst gern ins Weiße Haus einzöge, als genialer Hirnleistungsathlet abzuheben. Doch alles, was Trump von sich gab, war eine schmerzhaft präzise Widerlegung seiner Selbstdiagnose: Ich bin kognitiv fit. Ein guter Freund wäre dazwischen gefahren, denn Trump, der Kurzstreckenrhetoriker, verliert halt oft nach dem zweiten Satz den roten Faden, falls er ihn dann noch hat. Siegel jedoch hielt genüsslich den Mund. Die Trump-Verächter unter ihnen hätten das gern gesehen, stimmt's? Nun, Fox News will demnächst auch Deutschland per Streaming-Angebot bedienen. Würde der Sender Trump erneut vorführen, säßen sie allerdings in der Zwickmühle, liebe Verächter. Denn sie müssten für ihr sadistisches Vergnügen Fox News abonnieren, den rechtskonservativen Propagandasender also, den sie ebenso verachten wie Trump. Der wiederum kann nicht einmal mehr in den sozialen Medien tun, was er will. Nach Trumps Auskunft, Kinder seien fast immun gegen das Coronavirus, hat Facebook den entsprechenden Post gelöscht, Twitter sperrte den präsidialen Account vorübergehend ganz. Auf den armen Trump muss das gewirkt haben, als risse man ihm die Zunge zweimal raus. Aber auch der deutsche Rechtsgelehrte Rolf Schwartmann fand's blöd und mokierte sich über die Paralleljustiz im Netz. Kurz, die Zeiten sind hart für Donald Trump, der sich vor 3,5 Jahren ins Weiße Haus verirrt hat wie ein Golfball, der beim örtlichen Juwelier einschlägt. Womit wir nicht sagen wollen, dass Trump als Ex-Präsident auf den Golfplatz gehören würde. Ein besserer Platz für ihn wäre in der Tat Mount Rushmore. Man baue Trump dort ein Gerüst, gebe ihm Hammer und Meißel in die Hand und lese seine Tweets. Wir schätzen, einer wird lauten: Wer bitteschön ist Michelangelo? Ich bin hier nächste Woche fertig.
Eine Glosse von Arno Orzesek war das. Armut ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Wer nicht viel hat oder sich wenig leisten kann, redet oft nicht gerne darüber, aus Sorge stigmatisiert zu werden. Das Kaschieren von Armut ist aber keine individuelle Angelegenheit, es hat System, auch in der Sprache. Und so gibt es auch an dem heutigen Bericht des Statistischen Bundesamtes einiges zu kritisieren. Es geht um das sogenannte Armutsrisiko. Ann-Kathrin Horn sieht sich den Begriff für uns genauer an in unserer Rubrik Sagen und Meinen.
Medias Res. Das Armutsrisiko in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen.
In Deutschland ist die Armutsgefährdung älterer Menschen deutlich gestiegen.
In den kommenden 20 Jahren würde demnach die Armutsgefährdung deutlich steigen.
Armutsgefährdung. Armutsgefährdung.
Armutsrisiko. Armutsrisiko.
Armutsgefährdung. Armutsrisiko. Armutsgefährdung.
Sagen und Meinen. Der Sprachcheck.
In Deutschland gibt es keine armen Menschen, wenn man den offiziellen Zahlen der Behörden folgt. Denn die sprechen nur von Armutsgefährdung oder Armutsrisiko, aber nie von Armut. Und das ist doppelt problematisch. Problem Nummer 1 ist die Formulierung. Das Statistische Bundesamt und die EU untersuchen nämlich gar nicht, wie viele Menschen armutsgefährdet sind. Sie untersuchen, wer zuletzt verhältnismäßig wenig Geld eingenommen hat. Würden Sie die Gefährdung oder das Risiko untersuchen, müssten Sie zum Beispiel fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand in Zukunft seinen Job verliert. Aber die Formulierung armutsgefährdet klingt harmloser als einfach zu sagen, so und so viele Menschen sind arm. Aber da sind wir schon beim zweiten Problem. Denn die Zahlen, die erhoben werden, sagen auch gar nicht so viel aus über wirkliche Armut. Untersucht wird, wer zuletzt im Vergleich zu den anderen ein verhältnismäßig geringes Nettoeinkommen hatte. Dazu zählt aber auch der Student, der jeden Monat 1000 Euro von den Eltern bekommt. Oder die Managerin, die vorletztes Jahr noch 1 Million verdient hat und seit letztem Jahr auf Weltreise ist. Arm würden sich wohl beide nicht nennen. Über Armut sagen die Zahlen also wenig aus und über Armutsgefährdung und Armutsrisiko eigentlich nichts. Deswegen taugt eigentlich keiner der Begriffe für entsprechende Behördenberichte. Komplizierter, aber korrekter wäre eine Bezeichnung wie relative Einkommensarmut.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und immer freitags im Medias Res im Dialog wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, Ihre Meinung hören. Meine Kollegin Bettina Köster ist jetzt bei mir im Studio, das erste Mal seit langer Corona-Distanzierung tatsächlich. Um welches Thema geht's denn morgen bei euch?
Ja, und da ist auch ein bisschen das Thema schon drin, was wir uns morgen anschauen wollen, nämlich wie Unterhaltungsserien im Fernsehen, ob die Corona thematisieren sollen oder nicht. Bei ZDF Neo heißen die Serien drinnen im Internet sind alle gleich oder Lehrerin auf Entzug. Das sind Comedy-Serien, in der die Corona-Zeit gerade mit einem humoristischen Blick thematisiert werden. In den meisten anderen Unterhaltungsserien und Fernsehfilmen, wie beispielsweise Großstadtrevier oder Sturm der Liebe, ist die Pandemie kein Thema und soll es auch nicht werden, so die Produzenten. Also keine Serienfigur mit Maske oder eine Protagonistin in Quarantäne. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch durchaus mal eine Diskussion wert, denn da kann man ja mal geteilter Meinung sein, wie und ob Realität im Fernsehen bzw. in den TV-Serien und Fernsehfilmen abgebildet werden soll. Und deshalb fragen wir Sie, sollte man Schauspieler mit Masken sehen oder wollen Sie eher eine heile Gegenwelt in Film und Fernsehen bzw. im Film und in der Serie sehen?
Das also morgen Thema bei Medias Res im Dialog. Und Sie können uns anrufen unter, Bettina, was ist die Nummer?
0221 345 3451.
Oder Sie mailen uns unter mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Daniel Bieling. Ich arbeite bei der Allgemeinen Zeitung in der Lüneburger Heide in der Lokalredaktion. Und bei uns erscheint morgen ein Artikel mit dem Titel Eine lästige Notwendigkeit. Darum geht es vor dem Hintergrund, dass das Land Niedersachsen ja verstärkte Kontrollen der Maskenpflicht im ÖPNV angekündigt hat. Habe ich mich einfach mal in eine Buslinie gesetzt, bin eine Tour mitgefahren und habe mich mit den Fahrgästen und Busfahrern unterhalten, wie denn die Maskenpflicht umgesetzt wird und wie sie aufgenommen wird. Bin da auf mehr oder weniger gemischte Reaktionen gestoßen. Bei den heißen Temperaturen kann es schon mal lästig werden für viele.
Ja, und das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch in unserer kostenfreien App, der DLF Audiothek und natürlich online unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um eine Literaturzeitschrift, die nicht auf Einzelkämpferinnentum setzt, sondern auf Schreiben im Kollektiv. Die Herausgeberinnen dann gleich im Interview im Büchermarkt mit Miriam C. Mein Name ist Miriam Kitt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.